Hallo ihr Lieben, weshalb wir hier ein Disclaimer vor der Folge haben, ist, dass das jetzt eine andere Art von Plauschrosch-Folge wird oder andere Art von Plausch und Friends ist. Es wird um den Ukraine-Krieg gehen, also vielleicht auch als kurze Trigger-Warnung und ja, alles Weitere sagt Lilith jetzt.
Genau, also es ist trotzdem ein Friend von uns hier, der mit uns redet. Also sein Name ist Serge und wir kennen uns aus dem Impro-Theater. Und ich hatte mich halt schon relativ, ja, ab und zu mit ihm unterhalten über das Thema, und also in privaten Gesprächen, jetzt unabhängig von Plauschrosch, und da schon gemerkt, dass er gerade, ja, verständlicherweise sehr viel zu erzählen hat. Und wir wollten aber, also wir wären von uns aus, hätten wir nicht gedacht, ach komm, den fragen wir erstmal, ob er nicht ein bisschen mit uns über die Ukraine reden, über den Krieg reden möchte. Aber er hat selber quasi Interesse bekundet, dass er halt gerne auch reden würde, weil er auch Plauschrosch hört und so. Und dann, genau, und ja, nur, dass ihr Bescheid wisst, dass das Thema der heutigen Folge ist. Und wir alle sensibel damit umgehen.
Genau.
Und dann geht's jetzt los. Hallo Lotti.
Hallo Lilith. Und ich weiß nicht, ob wir dazu sagen müssen, der Podcast, oder ob wir es einfach bei Plauschrausch belassen.
Hi. Hallo.
Hallo. Ja, wir haben heute einen Gast mal wieder, aber eine etwas andere Folge als sonst, was man an diesem etwas holprigen Einstieg schon merken kann. Ich falle einfach direkt mal mit der Tür ins Haus, würde ich sagen. Genau, wir sprechen nämlich heute mit Serge über den Ukraine-Krieg. Wir nehmen die Folge auf am 26. März. Das ist wichtig dazu zu sagen, weil sich die Informationslage natürlich irgendwie stündlich wahrscheinlich täglich ändert. Und also alles, was wir jetzt bereden, baut quasi auf den Informationen bis zum 26. März auf. Ja, wir werden das alle mitbekommen haben. Ich glaube, daran kommt gerade niemand vorbei. Am 24. Februar 2022, also vor knapp einem Monat, hat Putin einen Angriffskrieg auf die Ukraine gestartet. Drei Tage zuvor hatte er die Separatistengebiete Donetsk und Luhansk als Republiken in Anführungsstrichen anerkannt. Ja, wir würden jetzt absehen davon, das genau aufzugliedern, was irgendwie seitdem passiert ist. Man kann aber, glaube ich, grob sagen, dass es nicht ganz so vorangeht, wie Putin sich das vorgestellt hat. Und 3,7 Millionen Menschen, ist jetzt die Zahl, die ich aktuell habe, bisher aus der Ukraine geflohen sind.
Ja, genau. Und die Sache, weswegen wir uns dagegen entschieden haben, ist, wie Lilith schon gesagt hat, dass sich die Lage einfach ständig verändert. Und wir als Plauschrausch, wir sind ja kein Nachrichtenpodcast, und wir glauben, dass es andere Medienformate besser zusammenfassen können als wir.
Genau, uns geht es heute darum, mit einem Betroffenen zu sprechen. Also genau, wie Lotti gesagt hat, eben jetzt nicht das alles aufzugliedern, sondern mit jemandem zu reden, der betroffen ist. Und dazu haben
Hallo.
Wir Serge heute da. Hallo, um dich einmal erst kurz vorzustellen, woher wir uns auch kennen. Serge und ich kennen uns aus dem Impro-Theater. Er leitet dort seit 2018 die Gruppe. Ich bin 2017 dazugekommen. Und seitdem spielen wir, wenn jetzt mal gerade nicht Corona eine lange Pause uns einlegen lässt, einmal die Woche zusammen Impro. Serge ist 2012 nach Deutschland gekommen, um Zahnmedizin zu studieren, und arbeitet jetzt mittlerweile seit eineinhalb Jahren, knapp seit Sommer 2020, als Zahnarzt. Und er kommt aus Rostow am Don, das ist eine russische Stadt, die liegt ca. 70 Kilometer entfernt von der ukrainischen Grenze. Seine Mutter ist Russin und sein Vater ist Ukrainer. Er ist also dementsprechend ganz anders betroffen von dem Krieg als jetzt wir, Lotti und ich, die quasi nur zuschauen. Weil er hat sowohl Familie in Russland als auch in der Ukraine und ja, verständlicherweise gerade besonders großen Redebedarf. Genau, und deswegen bist du heute hier und sprichst mit uns darüber. Bevor wir anfangen oder bevor du auch gleich dich selber nochmal kurz vorstellen kannst, wenn wir dann in das Gespräch gehen und über irgendwas reden, über das du nicht reden möchtest oder irgendwie ein Thema aufkommt, was dir unangenehm ist oder so, sag einfach Bescheid. dann skippen wir das, weil ja, wir müssen natürlich alle sehr sensibel mit dem Thema umgehen.
Ja, hi, ich bin total froh, hier zu sein. Ich liebe diesen Podcast. Genau, wie du schon mal gesagt hast, meine Mama ist Russin, mein Vater ist Ukrainer. Der ist in Mariupol geboren tatsächlich, also die Stadt, die gerade bombardiert wird. Genau, und ich komme aus Rostov am Don, das ist die Stadt, die praktisch an der Grenze zwischen Russland und Ukraine liegt. Genau, also meine ganze Verwandtschaft ist gerade in Rostov und mein Freundeskreis, also alle, die Russisch sprechen, die sind entweder in Rostov oder in Russland oder Ukraine verstreut. Genau, und genau, das ist das bin ich.
Heute ist Samstag und am Donnerstag war ja sozusagen diese 4-Wochen-Marke. 4 Wochen herrscht jetzt Krieg. Und also es ist vielleicht, also hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, aber wie geht es dir denn?
Boah, das ist, es gibt tatsächlich Leben vor dem Krieg und nach dem Krieg. Am 24. Februar habe ich Nachricht von meiner Mama um 5 Uhr nachts bekommen, dass Putin die Ukraine angegriffen hat. Und ich war einfach sehr schockiert. Und nicht ein Tag, nicht 2 Tage, nicht 3 Tage, ich bin immer noch schockiert tatsächlich. Weil, das ist einfach unvorstellbar. Also jeder Russe, hoffe ich, und jeder Ukrainer sowieso, wünscht sich, dass es nur ein Traum wäre, dass es einfach nur ein Albtraum wäre. Aber leider ist es die Realität. Ja, die erste Woche war sehr heftig. Ich wiege jetzt nicht so viel, also die Lil kann das bestätigen. Ich wiege so ungefähr 60 Kilo bei 1,70 Meter. Genau, ich habe einfach 9 Kilo abgenommen diese Woche. Das war schon echt heftig. Ja, in einer Woche, ja. Und die Situation hat insofern mein Leben verändert, dass, ihr müsst euch so vorstellen, jeden Tag, wenn ich aufwache, ich schreibe zuerst meinen ukrainischen Freunden, ob sie noch am Leben sind. Und und ich freue mich jedes Mal, wenn sie sagen, ja, alles gut.
Weißt du noch, was du im ersten Moment gedacht hast, als deine Mama dir geschrieben hat, also als du davon erfahren hast?
Ich weiß nicht, also ich glaube, ich konnte das nicht richtig so verarbeiten. Ich habe ja auch nicht geantwortet. Ich habe mein Handy wieder ausgeschaltet und habe mir die Zähne geputzt, mich vorbereitet und zur Arbeit gegangen. Und dann habe ich versucht, die ganze Zeit irgendwie ich arbeite als Zahnarzt und ich weiß nicht, also das war schon irgendwie, ich kann das schlecht beschreiben, so, aber das war schon wie in einem schlechten Film, wo du halt irgendwie so die Realität nicht akzeptierst. Also ich habe jetzt meine Arbeit gemacht und dabei lief halt irgendwie Radio und irgendwie aus allen Ecken wurde darüber gesprochen und ich wusste nicht, wie ich darauf reagieren soll. Ich war einfach nur schockiert. Das ist so schwierig zu beschreiben. Ich weiß nicht. Also ich glaube, also ich glaube, selbst wenn jetzt in Deutschland ist alles ruhig und wir können unsere Lebensroutine genießen, aber wenn jetzt plötzlich ein Krieg ausbricht, ich glaube, im ersten Moment können wir das gar nicht so richtig abschätzen, was gerade so drumherum passiert. Also wenn solche Ereignisse ausbrechen, du brauchst erstmal Zeit, um überhaupt dann zu verstehen, was passiert gerade, wo bist du gerade, welchen Stand hast du gerade. Ist auf jeden Fall eine interessante Erfahrung, die ich niemandem empfehlen kann.
Jetzt ist es ja so, dass eigentlich, oder so wird es ja auch immer gesagt, dass der Krieg eigentlich nicht am 24. Februar begonnen hat, sondern schon vor 8 Jahren, als die Krim annektiert wurde. Wie war das so? Also hattest du das Gefühl, dass es für deine Familie sozusagen in der Luft lag?
Nee, das nicht. Also im 2014, Genau, als Grimm annektiert war, das war jetzt ohne einzigen Schuss gemacht. So, das war, das ist nicht vergleichbar damit, was gerade dort abläuft. Ich war tatsächlich auch im 2014, das hat mich sehr interessiert, wie die Leute dort ticken, weil es gibt immer Propaganda von beiden Seiten. Also ich lese Nachrichten sowohl von russischen Medien als auch von den ukrainischen und genau, die versuchen irgendwie so gegenseitigen Hass irgendwie aufzubauen und genau, da, also selbst, also allein wenn man diese Medien liest, man kann sich gar kein Bild von der Realität irgendwie aufbauen. Das finde ich sehr, sehr, sehr schade. Da machen tatsächlich die europäische Massenmedien viel besseren Job, aber sie sind halt tatsächlich auch nicht in der Situation beteiligt, sondern schauen das von der Seite an, was vielleicht auch irgendwie für sie einfacher macht, das kritischer anzuschauen. Naja, auf jeden Fall, ich war im 2014 in Krim, habe mir extra Flugtickets gebucht, um dort so ein bisschen zu reisen und mit den Leuten zu sprechen. Und die haben tatsächlich es gefeiert. Also sie haben gejubelt, dass sie Teil von Russland sind. Und das ist sehr kontrovers, das ist auch der Knackpunkt, warum zum Beispiel meine Verwandten und ich glaube die Verwandten von Finnen, Russen und Ukrainer sich verstritten haben, ist tatsächlich diese Krim-Geschichte, weil die Leute in Krim, die wollten zu Russland. Ob sie es geschafft haben ohne militärische Unterstützung von der russischen Seite, das ist jetzt eine andere Frage. Aber genau, dann kam es, dann kamen die ganz heftigen Sanktionen. Rubel ist abgestürzt. Also das heißt, ich habe jetzt keine Unterstützung von den Eltern bekommen, aber man hat schon gemerkt, dass in Russland plötzlich für mich plötzlich war alles das hat jetzt alles nur die Hälfte gekostet, was genau. Und dann erst ich weiß nicht, wann Krim annektiert war. Ich glaube, das war tatsächlich Februar und das mit Donbass erst in April angefangen, mit dieser Separatistenbewegung. Also man muss sich vorstellen, dass Osten von der Ukraine, da sprechen alle Russisch, also 99%. Und die Leute sind tatsächlich sehr pro-russisch eingestellt, waren sie zumindest im 2014. Genau, und ich weiß nicht, wer diese Separatistenbewegungen damals organisiert hat, das war wohl ein Versuch halt irgendwie so die Ostukraine anzufeuern. Genau, das hat aber jetzt nicht so ganz geklappt, da ist auch ein Krieg ausgebrochen praktisch in 2014, das war dann noch aktiv. Da hat man tatsächlich auch nicht so richtig mitbekommen, was dort passiert, aber man hat die ganzen Flüchtlinge gesehen. Also man muss sich vorstellen, Rostov ist nicht so weit von der Grenze, das sind so 70 Kilometer und das ist der erste russische Millionenstadt. Und als dort diese ich nenne das vorsichtig Separatistenbewegung angefangen hat, dann hat meine Stadt massenhaft Flüchtlinge empfangen. Also als ich zum Urlaub war in 2014, ich war einfach sehr überrascht. In jedem Stadtpark standen Zelten mit Flüchtlingen. Also die Stadt war einfach überflutet. Also Bahnhof war komplett, also da lagen Leute in Schlafsäcken. Das habe ich tatsächlich in der Form auch nie erlebt. Danach, also meine Mama hatte damals auch noch Zahnpraxis in Rostov am Don und wir hatten tatsächlich auch die Arbeit zwei Frauen angeboten, die bei uns halt als Zahnarzthelferinnen gearbeitet haben. Genau, und sie haben tatsächlich auch grausame Geschichten erzählt.
Und das waren dann Flüchtlinge aus der Ostukraine?
Aus Donetsk, genau. Und ja, sie haben das alles miterlebt. Und da war tatsächlich ein Konflikt von, also praktisch, ich glaube bis Herbst 2014 waren da aktive Bombardements und Militärangriffe von beiden Seiten, weil in der Ukraine war ja, das hat sich als antiterroristische Operation genannt wurde es, und das läuft jetzt schon seit 8 Jahren tatsächlich. Genau, als Russe, ja, hat man jetzt nie so viel mitbekommen. Also man hat mitbekommen in 2014, so diese Überflutung mit Flüchtlingen, aber ja, irgendwie hatte man das Gefühl, dass die ganze aktive Bevölkerung oder die Bevölkerung, die sich halt eigene Zukunft irgendwie aufbauen will, die sind alle von der Region einfach geflohen, weil da waren diese Separatisten an der Macht, das sind halt ja, Leute mit den Waffen. Und da funktioniert der Staat nie so, wie wir das uns vorstellen. So, beziehungsweise da gibt's jetzt keine ordentliche Regierung, und so Sachen wie Korruption oder der Recht hat der irgendwie mehr Leute mit Automaten, also mit Maschinengewehren hat halt Recht, das ist dort halt sehr ausgeprägt.
Du hast jetzt gerade gesagt, also wir hatten da ja auch schon mal drüber geredet, da hattest du ja auch schon erzählt, dass das irgendwie nicht so richtig vergleichbar ist, also ne, dass es da eben quasi eine andere Stimmung war bei der Krim. Aber du hast jetzt gerade gesagt, dass du als Russe man das gar nicht so richtig mitbekommen hat. Aber jetzt ist es ja so, okay, also klar, wir kriegen es alle mit, natürlich. Das ist natürlich Thema Nummer 1 gerade. Aber du hast ja auch mir schon erzählt, dass du tatsächlich auch in deinem Alltag quasi die Sanktionen, ja, im Endeffekt die Sanktionen spürst. Also wie ist das denn? Wie betrifft dich ganz konkret, abgesehen natürlich davon, dass du Familie und Freunde in den Gebieten hast, wie betrifft dich dieser Krieg? Also wie wirkt sich das auf deinen Alltag quasi aus?
Das sind tatsächlich zwei Fragen. Also eine, wie die Russen das jetzt wahrnehmen, das Ganze. Und zweite, wie es mich betrifft. Und genau, bevor ich erzähle, wie die Russen das wahrnehmen, ich würde mal einfach erzählen, also ich habe jetzt zwei gute Freunde in Kiew und wir telefonieren öfter. Wir haben diese Woche zweimal telefoniert, als ich mich für den Podcast vorbereitet habe. Und genau, also ich erzähle einmal von meiner Freundin, Angelina heißt sie. Sie wohnt jetzt seit 4 Wochen im Bunker in Kiew. Und die verbringt dort praktisch die ganze Zeit, weil die ganze Zeit so 3-mal die Stunde irgendwie Luftalarm ausbricht. Und sie hat zu Hause 2 Hunde. Sie geht einmal am Tag nach Hause für 2 Stunden, um die Hunde zu füttern, um zu duschen und sich ein bisschen Essen zu kochen, und dann geht sie wieder in den Bunker. So, und ja, und für sie ist es jetzt seit einem Monat Alltag geworden ist. So, sie hat mir mal erzählt, auf dem Weg nach Hause hat sie jetzt, also vor, das war Mittwoch, sie meinte halt, ich habe 2 Leichen gesehen. So, am Donnerstag, als ich nach Hause gegangen bin, habe ich sie jetzt nicht mehr gesehen. Also jetzt, jemand hat sie dann weggeräumt. So. Und das ist einfach erschreckend, wie es zum Alltag geworden ist in einem, also in einem Hauptstadt von der Ukraine, was eigentlich eine europäische Millionenstadt ist. Ich find's verrückt. Und das läuft halt an vielen Orten von der Ukraine. Und also es gibt auch Städte, die jetzt komplett zerstört sind, zum Beispiel Mariupol. Also die Stadt, wo meine Oma aufgewachsen ist, die existiert nicht mehr. Also die Stadt, wo mein Vater aufgewachsen ist, also geboren ist, ja, gibt's einfach nicht mehr. Und das heißt, alle Leute, und das sind 400.000 Menschen, die haben jetzt einfach kein Zuhause. Dabei in Russland, das Wort Krieg, was die Situation eigentlich ganz gut beschreibt, einfach verboten ist. Also das darf man gar nicht aussprechen. Das nennt sich nämlich in russischen Massenmedien Spezialoperation der Ukraine. Und ja, was sollst du dich darunter vorstellen, wenn du jetzt Vollzeit arbeitest und irgendwie deine Nachrichten nur noch von Tagesschau mitbekommst? Weiß ich nicht. Ich habe letztens mit meiner Oma telefoniert, genau, die aus Mariupol kommt. Abgesehen davon, dass sie sehr viel geweint hat wegen der ganzen Geschichte in der Mariupol, meinte sie, hab keine Sorge, ich nehme meine Informationen nur aus offiziellen Quellen. So, und Ja, und die offiziellen Quellen sagen, dass in der Ukraine Nazis sind und dass die Russen in der Ukraine und vor allem in Donbass bedroht sind. Und da passiert Genozid seit 8 Jahren und jetzt muss eigentlich Ende von diesem Genozid sein. So. Genau, so nehmen das ganz viele Russen wahr, leider.
Was, also, wie gehst du damit um? Also, keine Ahnung. Weil du weißt ja quasi, dass die offiziellen Quellen halt nicht die Wahrheit quasi sagen, aber wahrscheinlich, ja, ich weiß nicht. Das muss doch für dich auch total schwierig sein, wie du dann mit dieser Propaganda in Russland umgehst und irgendwie mit deinen Verwandten oder Freunden oder halt Bekannten, die ja auch konsumieren, weil im Endeffekt man halt gar nicht wirklich drum rumkommt, wie du es ja selber beschrieben hast.
Das ist sehr, sehr schwierig. Also zum Beispiel mit meinen Großeltern diskutiere ich gar nicht, weil ich glaube, ich habe keine Chance, deren Meinung zu ändern. Weil ich bin ja im Westen, ich bin ja in Deutschland und genau, ich bin ja von der europäischen Propaganda ja beeinflusst, offensichtlich. Das ist eine Sache. Und zweite Sache, ich glaube, dass selbst wenn sie die Wahrheit erfahren würden, das würde einfach das ganze Weltbild einfach zerstören. Und ja, ich weiß nicht, ob sie das halt wirklich überleben, tatsächlich. So.
Und wie ist es bei jüngeren Leuten? Also deshalb hört man ja irgendwie auch immer mal in den Nachrichten, dass das so ein bisschen quasi ein Generationending ist. Ich weiß, ich kann das gar nicht einschätzen, aber dass quasi die ältere Generation irgendwie eher pro Putin ist oder halt diese offiziellen Propagandamedien konsumiert und die jüngere Generation das irgendwie reflektierter sieht. Könntest du das so bestätigen oder?
Ich weiß nicht, ob das Generationending ist. Ich glaube, das ist sehr schwierig, andere Meinung zu haben, wenn du in einem Informationsfeld bist, wo halt nur eine Seite dargestellt wird. Mhm. Und wenn du jetzt keine anderen Sprachen sprichst oder keinen Zugang zu den unabhängigen Medien hast, was man in Russland heutzutage nicht hat. Also während der ersten Woche der Operation war das schon klar, dass es halt läuft nicht wie geplant. Und dann wurden alle kritische Medien einfach geschlossen. Also es gab es gibt einen Radiosender Echo Moskwy und da konnte man immer verschiedene Meinungen hören. Oder es gab auch Rain TV, genau, da könnte man auch alles hören, auch die Wahrheit, auch die Interviews mit Eltern, die zum Beispiel die Kinder haben sie gemeldet, dass sie bei den Übungen an der Grenze sind und dann plötzlich haben die Eltern keinen Kontakt mit den Jungs nicht mehr.
Mit den russischen.
Ja, genau, Kindern. Ja, genau. Und das war tatsächlich eine Reportagenreihe von Rain TV und genau, nach 3 solchen Reportagen wurde halt das einfach geschlossen. Also existiert nicht mehr. Also es gibt momentan keine unabhängige Massenmedien in Russland und das ist eine sehr schwierige Situation. Aber sie haben jetzt keinen Zugang zu den Fakten.
Hast du Probleme, Kontakt zu denen aufzubauen, weil ja jetzt zum Beispiel Instagram und Facebook und sowas auch
verboten ist? Also die meisten Freunde von mir haben VPNs. Sind apropos schon, also es gibt immer neue und immer neue werden blockiert. Meine Frau hat jetzt, also meine Frau ist auch noch in Russland und sie hatte auf ihrem Handy schon über 10 VPNs installiert.
Das ist so, dass man quasi an einem anderen Standort sich, oder? Was ist
die? Ja, genau. Das ändert praktisch die IP-Adresse und genau, praktisch Internet denkt, dass du, keine Ahnung, irgendwo in den USA bist oder in Kasachstan oder was weiß ich. So, und dann, genau, hast du halt Zugriff zu Instagram. Weil Instagram ist, beziehungsweise Meta und alle Apps von Meta sind, terroristisch in Russland angesehen und verboten. weil Instagram so schlecht ist. Ja. Böse.
Ja. Wie nimmst du denn so die Berichterstattung zum Krieg von deutschen Medien aus wahr?
Ich finde es ganz gut. Also ich google tatsächlich verschiedene Quellen, auch russische und ukrainische und deutsche, vor allem Weltnachrichten von Großbritannien, Sky News. Und ich finde tatsächlich, also die deutschen Medien sind so am nähersten an die Wahrheit, was dort passiert. So, man weiß natürlich nicht, aber
ist ja auch, das sagen die ja auch immer dazu, dass es ja in Kriegssituationen immer ein bisschen du die Informationen halt nicht bestätigen kannst, weil natürlich auch von beiden Seiten im Endeffekt.
Wobei das hat alles, alle diese Reportagen zum Beispiel aus Kiew, das hatte alles Hand und Fuß und das hat immer übereingestimmt mit Leuten, mit wirklichen Leuten, mit denen ich gesprochen habe. Ja, genau.
Ja, mit denen
und genau, das ist dann ein Zeichen für mich, okay, das ist nah an die Wahrheit. Ich glaube, was Information angeht und Beleuchtung des Krieges, ist man ist schon in Deutschland sehr gut aufgehoben. Also viel besser als in Russland oder in der Ukraine.
Wie fühlt sich das an, wenn diese in Anführungszeichen Putin-Versteher und Versteherinnen da sitzen? Und er irgendwie sein Verhalten schon fast versucht zu rechtfertigen.
Ich glaube, ein Krieg in der Form, was gerade in der Ukraine abläuft, das darf man eigentlich nicht rechtfertigen. Und
nein.
Also ich kann mir das nicht anhören. Also diese Experten kann ich mir tatsächlich gar nicht anhören. Also das ist vielleicht mal interessant, so zu verstehen, wie russische Propaganda funktioniert. Und russische Propaganda hat so dieses Böse gemalt in Form von NATO und Westen, was das heilige Russland zerstören will. Genau. Und wenn man das wenn man dieses Weltbild akzeptiert, dann findet man natürlich auch Evidenz, dass NATO immer größer wird und dass immer mehr Städten also NATO-Mitglieder werden und dass ein NATO-Einflussgebiete schon fast an den Grenzen zu Russland gekommen sind oder schon. Damit kannst du halt den Krieg nicht rechtfertigen, weil Russland ist immerhin eine Atomnation und Putin hat 6.000 Atomraketen. Also wer will schon Russland angreifen? Das ist Selbstmord und das ist auch für Russland irgendwie absurd, NATO irgendwie zu fürchten und super witzig ist. Ich kenne man kommt ja über den Bund zum Zahnmedizinstudium, wenn man jetzt nie so einen guten Schnitt hatte. Und ich kenne tatsächlich einige NATO-Soldaten, die mit mir studiert haben. Sie haben einfach Todesangst vor Konflikt mit Russland. Sie wollen einfach nicht sterben. Das sind Europäer, die haben was zu verlieren, und zwar das Leben. Und das Wertvollste, was man hat. Genau, das sind jetzt keine Soldaten, die jetzt... Also in Russland geht man in die Armee normalerweise, wenn man kein Studium macht. Also wenn man jetzt keine Ausbildung und kein Studium macht, dann hat man Wehrpflicht, und dann am Ende des Wehrpflichts, wenn du jetzt sonst nichts im Aussicht hast, dann wird dir ein Kontrakt angeboten, so ob du jetzt eine Militärkarriere machen möchtest. Und da sind normalerweise, wie gesagt, Leute, die jetzt sehr wahrscheinlich in der Schule nicht so gut waren, konnten nicht in die Uni und konnten halt auch nicht in die Ausbildung. Ich spreche jetzt nicht von Kindern aus Offizierenfamilie, also von dieser Militärelite. Also das ist komplett andere Geschichte. Ich spreche jetzt von einfachen Ivan aus seinem Dorf in Sibirien, der jetzt, da gibt's jetzt kein Unternehmen Ja, irgendwie wusste er nicht, was er machen soll, und deswegen ist er halt in die Armee gelandet. Und genau, dann wird er halt zur Übung geschickt, sein Handy wird weggenommen und vielleicht stirbt er in der Ukraine und seine Eltern werden halt nie wissen, wo er gestorben ist. So, das ist...
Und auch halt wahrscheinlich nicht, also die glauben dann ja, er war jetzt in der Übung und nicht in dem Krieg.
Und ja. Ich will jetzt... also jetzt das Leben von diesem ausgedachten Ivan irgendwie niedriger machen oder weniger wertvoll. Aber ein europäischer Soldat im Schnitt hat komplett anderes Selbstbild und hat komplett anderes Wertgefühl, was sein Leben angeht. Und sie haben super viel Angst vor der Konfrontation. Also alle, mit denen ich gesprochen habe.
Wie ist es denn? Ich weiß gar nicht genau. In der Ukraine dürfen ja Männer ab zwischen 18 und 60 nicht ausreisen, nicht fliehen. Und du hast mir auch schon mal erzählt, dass sie irgendwie nicht mal in die Bunker dürfen. Ist es denn, also wer kämpft eigentlich in der Ukraine? Sind es auch die ukrainische Armee oder muss quasi jeder, kann jeder Mann, Junge zwischen 18 und 60 quasi einberufen werden? Oder also... Keine Ahnung, jetzt zum Beispiel bei deinen Freunden in der Ukraine, den männlichen, haben die Angst, dass die jetzt, oder müssen die vielleicht schon kämpfen, haben die Angst, dass die jetzt quasi berufen werden? Oder also ich weiß
gar nicht. Boah, das genau, ändert tatsächlich, das hängt, also das ändert sich abhängig davon, wo, also welche Stadt wir anschauen. Und im Laufe des Kriegs ist halt alles tausendmal geändert. So, also zum Beispiel mein Freund Dmitri, mit dem ich jetzt am Donnerstag telefoniert habe, der ist in Kiew, und in Kiew in der ersten Woche hätte er die Möglichkeit, tatsächlich auch einen Kalaschnikow zu bekommen. So. Und hat er sich nicht getraut, und jetzt darf er das nicht. Also, weil zum Beispiel in Kiew, also wenn du jetzt keine Militärerfahrung hast, dann kriegst du halt auch keine Waffe. Und es gibt Armee und es gibt sogenannte antiterroristische Verteidigungsgruppen. Da kannst du dich auch melden. Sie haben aber so viele Leute bei denen gemeldet, dass sie jetzt niemanden aufnehmen. So, und der Dima, der wollte eigentlich in diese antiterroristische Verteidigungsgruppe, aber jeden Tag kriegt er halt eine Nachricht, dass sie halt immer noch übervoll sind. Und sie haben jetzt momentan die Empfehlung, dass man dass man halt die Nachbarn kennenlernt, dass man die lokale Gruppen macht, dass man Schichten hat. Also der wohnt jetzt in, ja, das ist so ein, wie nenne ich das? Das sind so vier Blockhäuser, also der wohnt in einem Blockhaus, und das sind halt vier Blockhäuser, die halt, ja, so ein Blockhaus-Konglomerat bilden, so 11-stöckige Blockhäuser, und sie haben jetzt alle mit den Handys ausgetauscht. Und sie schauen immer, dass da jetzt keine Saboteure gibt, dass da keine Marodeure gibt, und es gibt halt Männer, die ja praktisch Nachtdienst haben und schauen, dass keine fremde Leute reinkommen. Genau, sie kriegen auch, manchmal kommt halt auch Polizei oder Armee, und jeder hat so ein Zeichen, wo sie es erkennen können. Dmitri erzählt mir auch nicht viel davon, weil es verboten und so, kann ich ihn auch verstehen. Genau. Wegen den Bunkern hängt davon ab. Es gibt Bunker, wo die Männer rein dürfen. Es gibt Bunker, wo nur die Frauen und Kinder dürfen.
Was sind Marodeure?
Das sind die Leute, die jetzt, oh Gott, vielleicht habe ich jetzt ein russisches Wort irgendwie auf Deutsch adaptiert, tut mir leid. Das sind Leute, die jetzt die Situation nutzen, um halt zum Beispiel die Läden auszurauben. Genau. Weil in Mariupol war die Situation, als ich noch den Kontakt mit Mariupol hatte, jetzt nicht mehr. Da in der Woche zwei alle Läden eigentlich schon ausgeräumt wurden. Weil, genau. Mhm. Genau, Entschuldigung, jetzt weiter, das ist, was Kiew angeht. In Kharkiv zum Beispiel, ein Freund von mir, da kann man immer noch, also man kann sich melden und man kriegt halt ein Maschinengewehr in die Hand. aber da ist gerade so ein, ja, der, die Stadt ist zur Hälfte, also die Hälfte von dem Stadt wird halt, da stehen halt die russische Armee, so, und die versuchen sich zu verteidigen und dort, ja. Genau, du gehst einfach hin und sagst, jo, ich will unsere Armee unterstützen, kriegst halt ein bisschen Munition, ein Maschinengewehr und so einen gelben Band auf die Hand, das ist ein Zeichen von der ukrainischen Armee und genau, dann schicken sie dich erstmal dahin, wo es nicht so gefährlich ist, so, aber genau, hängt von dem Staat ab.
Boah, das ist doch so krass, oder? Dass du halt komplett ohne irgendwie
Ausbildung. Also es gibt momentan ganz viele Crashkursen in Odessa und zum Beispiel, weil sie haben erwartet, dass die russische Armee eigentlich nach, das ist ein Hafenstadt in Südwesten von der Ukraine und sie haben erwartet, dass noch die russische Marine angreifen würden und da gibt es schon seit 2 Wochen Crashkursen und die Stadt hat sich jetzt vorbereitet. Hoffentlich passiert da nichts.
Ja, aber schon allein das, also, ne, Crashkurs.
Crashkurs, Krieg.
Crashkurs und
ja.
Dann...
Das ist so aber absurd. Wie gesagt, die Lage also ändert sich. In den ersten Tagen in der Ukraine, man hat, also um jemanden in die Armee zu rufen, du musst, das ist in Russland und in der Ukraine so, dass du halt einen Zettel bekommst, dass du zum Kommissariat musst. Und genau, sie haben diese Zettel in den ersten Tagen einfach so, ja, wenn du in die Stadt reinfährst mit deinem Auto, dann kriegst du halt diesen Zettel. Und dann bist du halt praktisch als Mann schon mal verpflichtet, dich bei dem Kommissariat zu melden. Das war schon absurd. Genau, da haben sich natürlich alle erschrocken, weil ich kann mir vorstellen, dass ganz viele ukrainische Männer jetzt ihr Land, also ihr Land verteidigen wollen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass ganz viele einfach Angst davor haben. So und genau.
Ja.
Das war auch völlig berechtigt. Das war auch deswegen so ein bisschen Panik. Jetzt gibt's das zum Beispiel nicht mehr, weil die Ukrainer sagen, wir haben genug Leute, wir brauchen eigentlich, also die sind halt nicht ausgebildet. Deswegen wir schaffen das jetzt mit der Armee erstmal und genau. Ich drücke denen die Daumen, dass sie es schaffen.
Genau, ich wollte noch mal ein bisschen, es kommt einem irgendwie so doof vor irgendwie, weil du jetzt so krasse Sachen erzählst, aber ich wollte trotzdem noch mal darauf zurückkommen. Zum einen, womit fange ich jetzt an? Also du hast mir ja schon erzählt, dass du zum Beispiel auch jetzt zum Beispiel Probleme mit deinem Konto hast. Und das finde ich ist nämlich was einem gar nicht klar ist, dass ja auch du als in Deutschland lebender Russe jetzt irgendwie von diesen Sanktionen betroffen bist, obwohl ja natürlich du, also ne, du ja gar nichts dafür kannst oder so. Das wollte ich irgendwie nochmal ansprechen und auch, aber ist vielleicht auch ein bisschen zu...
Nee, also ich finde tatsächlich ganz gut, dass Leute es hören. genau, also ich tatsächlich die Information, dass die Konten gesperrt werden können, wurde irgendwie, also wir haben so eine wunderschöne Community, heißt russischsprachige Ärzte in Deutschland und da sind momentan über 2000 Teilnehmer dort und genau, da gab's tatsächlich so eine angepinnte Message so am 6. März, ab 6. März, dass das passieren kann, dass eure Konto kann gesperrt werden, wenn ihr russische Bürgerschaft habt. Und ich habe das tatsächlich nicht ernst wahrgenommen. Ich dachte, nein, das ist bestimmt Propaganda, das kann doch gar nicht wahr sein. So. Und genau, dann letzte Woche habe ich festgestellt, fuck, mein Konto ist halt wirklich gesperrt. So. Das war schon krass, aber das war nicht so krass, wie festzustellen, dass es gar nicht so einfach, das Konto zu entsperren. Bei vielen Freunden von mir, sie sind einfach dahin gegangen und haben halt Aufenthaltserlaubnis gezeigt und genau, dann war alles gut. Und bei mir, ich bin dahin gegangen und mir wurde gesagt, okay, euer Visum läuft ab, also mein Visum läuft im September ab, 1. September. Und die meinten halt... genau, deswegen nach unseren Guidelines können wir ihr Konto halt nicht entsperren, weil ihr Visum abläuft. So, und ich wohne jetzt schon seit fast 10 Jahren in Deutschland. So, genau, und ich denke mir, okay, also seit diesen 10 Jahren war ich schon öfter in der Situation, dass mein Visum abläuft. Also das ändert jetzt nicht meine Arbeitsverhältnisse zum Beispiel. So, das ist schon, das war schon crazy. Und ich habe jetzt diese Woche gefühlt 9 Mal mit Deutsche Bank telefoniert. Ich habe auch meinen Aufenthaltstitel vorgelegt, mein Visum, meinen Pass, alles. Und ja, sie können mir einfach nicht helfen.
Wie ist das? Das hast du mir auch schon erzählt. Und das war auch irgendwie eine ganz neue Info für mich. Also habe ich gar nicht mitbekommen. Oder ich glaube sogar, du hattest im Impro schon mal mit Charlotte darüber geredet, das hatte ich irgendwie nur mit einem Ohr gehört, dass deine Mama, glaube ich, auch irgendwie versucht hat, aus Russland rauszukommen. Wenn ich das falsch gehört habe, korrigiere mich gerne. Und da habe ich nämlich noch so gedacht, hä, aber in der Ukraine ist doch der Krieg. Und jetzt hast du mir nämlich letztens auch nochmal erzählt, dass in Russland ja auch Leute fliehen. Und das kriegt man hier.
Ja, das finde ich tatsächlich super schlimm. Es gibt einen Artikel von Forbes von vor ein paar Tagen und sie schätzen, dass 300.000 Russen gerade geflohen sind. Ich kenne persönlich welche, die jetzt fliehen. genau, erstmal zu meiner Mama, mit ihr ist alles gut. Sie ist ja letztes Jahr mit einem Italiener verheiratet und als Krieg angefangen hat, war sie in Russland.
Ah, okay.
Sie hat aber direkt den Flugticket gebucht nach Italien. Genau. Und am 26. Februar, also 2 Tage danach, also das dauert auch ein bisschen, bis man von Rostov nach Moskau kommt. genau, also man fährt nämlich mit dem Zug so 1,5 Tage.
Warte, weil das genau, so weit voneinander entfernt ist oder... Ja, man vergisst echt immer, wie groß Russland einfach ist.
Ich bin sehr unpräzise. Ich weiß gar nicht, wie es zwischen Rostov und Moskau ist, aber ich weiß ganz genau, dass man mindestens 1 Tag dahin fahren muss. So, und genau, und das war bei ihr ganz interessant. Sie hat einen Flug über Latvien bekommen oder so, also mit 2 Umstiegen und dann irgendwie nach Mailand. Und 1,5 Stunden danach gab es keine Flüge nach Europa mehr. So. Das ist schon heftig. Aber jetzt ist alles gut. Jetzt ist alles gut. Jetzt ist sie in Mailand. Genau. Sie hat aber auch ein Konto in Deutschland, was immer noch gesperrt ist, obwohl sie halt Niederlassungserlaubnis in Italien hat. Naja, also wir dürfen uns als eine Oligarchenfamilie anfühlen. Gut. nee, ist nicht so. Also wir haben jetzt nicht mal so viel Geld, leider. Oder nicht, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist sehr skurril mit den Konten. Ich hoffe, das klärt sich bald. Auf jeden Fall kriege ich mein Gehalt diesen Monat in bar. Das hat...
Warte, vielleicht muss ich das einmal kurz, also das mit den Konten, falls das jetzt irgendjemand nicht versteht oder so, dass ich das kurz zusammenfasse. Ich weiß gar nicht, ob ich es selber so hinkriege. Das ist, weil eben wegen diesen russischen Oligarchen, oder? Leute, sehr gerne, wer von euch kann das gut erklären? Ich kann das nicht gut erklären. Warum die jetzt überhaupt quasi provisorisch erstmal alle Konten sperren.
Das ist eine gute Frage. Ich finde auch total schade, dass man darüber nicht aufgeklärt wird, was sie machen. Also das ist jetzt meine Spekulation, aber ich glaube, sie versuchen jetzt die ganzen Konten von reichen Russen praktisch zu sperren oder beziehungsweise zu entziffern, welche überhaupt aktiv sind, welche nicht aktiv sind, ob überhaupt die richtigen Leuten als Kontoinhaber angemeldet sind. Und ich kann mir vorstellen, dass es tatsächlich nicht so einfach. Deswegen haben sie jetzt alle Russen unter Verdacht gestellt. So, was mich in der Situation stört, ist, dass wenn ich jetzt mit meinem Visum in die Bank komme und es gibt diese Richtlinie und sie können halt nichts machen, obwohl für mich praktisch nichts geändert hat. Also ich habe immer noch meinen Job. Ich muss irgendwie immer noch mein Geld bekommen und ich muss immer noch irgendwie meine Miete zahlen. Und genau.
Und du hast damit überhaupt nichts zu tun.
Ja, also ich bin jetzt selbst, Also selbst wenn ich Putin-Fan wäre, also ich bin jetzt kein, ich habe jetzt keinen Krieg angefangen, aber bin ich auch nicht. Also ich bin auch halt, ich mache jetzt ehrenamtlich super viel Arbeit.
Das wäre auch meine nächste Frage, wie dein Alltag gerade aussieht, was, wie du dich vernetzt, was du machst, vielleicht auch ein bisschen um irgendwie
was zu tun.
Dich was zu tun zu haben, irgendwie von der Situation abzulenken, in Anführungsstrichen. Genau. Du hast mir ja schon viel erzählt, aber erzähl das nochmal. Red einfach weiter, was du gerade sagen wolltest. Ich wollte nur die Frage reinwerfen, um
es gerne. So, jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich war. Gut. Genau. Und zwar, es gibt jedes Wochenende irgendwo ein Friedensdemo. Entweder in Frankfurt oder eigentlich überall. Ich war schon in Friedberg, ich war schon in Gießen als Speaker, ich war zweimal in Frankfurt am Hauptwache, da wird auch ganz fleißig humanitäre Hilfe gesammelt. Genau, ansonsten es läuft ganz viel online. Also es gibt ganz viele Gruppen in Instagram, praktisch für jede Großstadt, die Flüchtlinge empfängt. Es gibt habe ich Instagram gesagt, Telegram. Also da brauchen die Leute einfach Informationshilfe, wie sie jetzt die Unterlagen ändern. Wo kriegen sie Hilfe? Wo kriegen sie jetzt eine Krankenkassenkarte? Was machen sie, wenn sie erkältet sind? Und das gibt's jetzt praktisch in jeder Stadt, also in Gießen, in Frankfurt, in Darmstadt. Genau, und da unterstützen wir live praktisch Flüchtlinge, die ankommen. Und die kommen jeden Tag an. Wir haben jetzt mit der jüdischen Gemeinde, ich weiß nicht warum, aber ich habe ganz viele Juden, die in meinem Freundeskreis sind. Und wir sind in Friedberg zumindest sehr aktiv. Wir haben jetzt zwei Häuser für die Flüchtlinge durchgeboxt von der Stadt. Es gibt einmal so alte amerikanische Baracken und es gibt so ein altes Gebäude von dem Ski-Club, was nicht benutzt wird, aber jetzt kommen da auch die Flüchtlinge. Genau, für manche findet man auch tatsächlich keinen Wohnraum und dann fragen wir nochmal die Leute, wer sie jetzt so zeitweise genau empfangen würde. Genau, und da passiert tatsächlich ganz viel, abgesehen von der ganzen Sammlung von humanitärer Hilfe, von Medikamenten, von Fertiglebensmittel. Genau, also wir schicken praktisch einmal die Woche fährt 7 Sprinter zur Grenze zu Poland. Und dann zur Grenze zur Ukraine und dann in Lviv, da haben wir einen Ansprechpartner von der jüdischen Gemeinde, die halt die ganze humanitäre Hilfe nochmal sammeln und dann in der Ukraine verteilen. Genau, also das läuft momentan super viel nebenbei. Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, Mittagspause habe, dann gehe ich normalerweise auf Telegram und schaue, was die Leute so schreiben, wer vielleicht Hilfe braucht wegen Informationen oder weiß nicht, wo er sich wenden soll. Genau, da hilft man dann praktisch live im Chat. Also das mache ich nicht nur ich, sondern halt eigentlich alle, die solidär sind so mit der Situation.
Genau, du hast ja jetzt gerade erzählt, dass du auch total viel ehrenamtliche Arbeit gerade leistest und auch so in deiner, ich sage jetzt mal, russischen Community sozusagen, da total viel Engagement ist. Sich halt auch gegenseitig zu unterstützen, bestimmt ja auch sprachlich, weil ja zum Beispiel auch Russisch, viele Ukrainer irgendwie Russisch sprechen oder man sich halt dann irgendwie verständigen kann. Und das wiederum, dann finde ich auch wieder spiegelt, dass ja dieser Krieg, ich will nicht sagen umso schlimmer, weil Krieg ist natürlich immer schlimm, aber so quasi so ein bisschen auch das nochmal Tragische in Anführungsstrichen ist ja, dass diese Länder ja schon eine Verbundenheit miteinander haben. Also fällt dann ja auch immer mal wieder dieser Begriff von dieser Brüderlichkeit oder jetzt zum Beispiel auch bei dir. Du hast ja sowohl eine russische Mutter als einen ukrainischen Vater. Also diese eigentliche irgendwie Verbundenheit, die jetzt durch diesen Krieg so, halt irgendwie komplett zerrissen wird, was das mit dir irgendwie macht, dass das quasi das eine Land deiner Herkunft, sage ich mal, das andere Land deiner Herkunft angreift. oder wie man irgendwie damit umgeht?
Ich kann tatsächlich damit ganz gut umgehen und ich finde, die, also alle Leute, die Russisch sprechen, sind Ukrainer und Russen, die, also ich merke das in Deutschland, wir waren nie einige, also wir waren nie, ja, also wir sind, wir verstehen uns.
Geeinigt.
Ja, genau. Also,
meinst du? Ja.
Genau, also wir.
Als jetzt, ja.
Jetzt haben wir den gemeinsamen Grund zu sagen, wo wir, wo alle Missverständnisse weggehen und wir alle einfach, ja, etwas machen zusammen gegen den Krieg und für die Leute, die von diesem Krieg leiden. Ich find's klasse. Also, ich habe mich noch nie so gut mit meinen ukrainischen Freunden verstanden wie jetzt. Und interessanterweise, zum Spalt. Also, meine Mama ist Russin. Sie ist halt komplett auf der ukrainischen Seite. Und mein Vater ist Ukrainer. Und der ist halt sowas von Propaganda geprägt, dass er, ja.
Aber krass.
Heftig. Ja.
Stimmt, weil du hast ja auch von deiner Oma in Mariupol erzählt, die ja auch, obwohl sie ja eigentlich...
Genau, also die unterstützen jetzt nicht den Krieg, aber ja. Sie zeigen halt ganz viel Verständnis für die Regierungsrichtung. Oder, ja, genau.
Mhm. Okay. Naja, dann apropos Regierung und auch Ehrenamt. Ich habe gestern auch nochmal in Vorbereitung beim ZDF, bei ZDF heute ging es darum, dass halt die ganze Hilfe in Deutschland eigentlich komplett auf Ehrenamt basiert und auf Freiwilligenhilfe von deutschen BürgerInnen und dass die deutsche Politik und die EU allgemein oder insbesondere Deutschland ist zum Beispiel mit der, in Anführungszeichen, Verteilung nicht so richtig auf die Kette kriegt irgendwie. Ich würde vielleicht noch abschließend wissen wollen, wie du diese, was quasi die PolitikerInnen tun, was die EU tut, wie du es wahrnimmst und was du dir vielleicht auch ein Stück weit wünschen würdest?
Das ist ganz interessant. Ich habe mit Dima, also der Mann aus Kiew, letztens gesprochen. Und ja, also der meinte, dass also in Kiew ist alles gut, sie haben alles, aber man kriegt tatsächlich nicht viel davon, so was was humanitäre Hilfe angeht. So, und ja, also der hat jetzt sie haben jetzt unterstützt die antiterroristischen Gruppen, indem sie praktisch die humanitäre Hilfe in die Krankenhäuser gebracht haben. Aber so die Leute, die haben bis jetzt eigentlich noch nichts von dieser Hilfe mitbekommen. Das fand ich tatsächlich auch irgendwie erstaunlich. Und also er hat mir gesagt, dass er so ein bisschen enttäuscht ist, dass es irgendwie schon so einen Monat dauert, aber irgendwie nicht viel kommt rüber und er spekuliert, dass einfach, das hat auch ganz viel mit Korruption zu tun und dass diese Hilfe jemand dann irgendwie klaut oder bei sich zur Seite legt oder halt irgendwie dann sonst irgendwie verkauft, weil diese ganzen logistischen Ketten von Deutschland in die Ukraine, die kann man, finde ich, ganz schlecht kontrollieren tatsächlich. So, und da, ob dann die Empfänger das alles bekommen. Ja, also ich glaube, man, das reicht nicht, wenn du halt jetzt irgendwie so ein Konto auf Facebook siehst und 5 Euro spendest. Ja, du weißt gar nicht, wo diese 5 Euro landen. Das ist halt echt schlimm, aber das ist halt so. Genau, also wenn wir was machen, das ist dann wichtig, dass ihr, also oder ihr irgendwas spendet, dann genau. Ihr müsst dann wissen, wer der Ansprechpartner in der Ukraine ist und genau, in welcher Stadt die humanitäre Hilfe geht und für was genau. weil sonst, das ist jetzt ganz blöd zu sagen, aber das ist halt Osteuropa. Das tut mir leid für diese Verurteile, aber das sind halt, je weiter nach Osten geht es, desto mehr Korruption gibt's. Und genau, es kann sein, dass die Leute an der Front, sie kriegen halt echt nicht viel davon, was hier gerade in Deutschland gesammelt wird. Das kann schon sein.
Als ich... sag du.
Zur Europapolitik, ich finde voll schön, dass es gesprochen wird. Ich finde gut, dass man die Situation kritisch anschaut. Und ich finde gut, dass es dass man wirklich einen wirtschaftlichen Krieg dagegen führt, dass Putins Macht irgendwie nicht weiterkommt. Ich finde es alles gut. Ich finde nur schade, dass man jetzt nicht, also wir haben alle Mitleid mit den Ukrainern und leider dann mit den Russen halt nicht. Also ich bin jetzt halb Russe und halb Ukrainer und ich kann mir aussuchen, wer ich bin. Also wie unterscheidest du Russen von den Ukrainern? Also ich kann einfach sagen, dass ich halt Ukrainer bin. Mein Vater ist Ukrainer. Und alle haben dann Mitleid mit mir. Aber wenn ich jetzt sage, dass ich Russe bin, dann alle, die irgendwie verurteilhaft geprägt sind, dann sie denken, dass ich halt so einfach Arschloch bin, so, weil sie mich einfach nicht kennen. So. Und vor allem, ich finde voll traurig, wenn ich die Geschichten von Leuten kenne, die jetzt, Klassenkamerad ist jetzt nach Istanbul geflogen mit seiner Verlobten. Also wir müssen jetzt Hochzeit absagen und sind einfach nach Istanbul geflohen, weil der arbeitet in, der ist Softwareentwickler für Apple und der würde halt einfach gar kein Geld bekommen, hätte er in Russland geblieben. Also das ist sein einziges Einkommen, deswegen ist er jetzt in Istanbul und der kann auch kein Geld bekommen, weil es gibt keine Bank, die ihm halt Konto eröffnet. So, weil er halt Russe ist. Es gibt gute Freunde von mir, die auch nach Istanbul geflohen sind und ja, sie waren jetzt nicht so vorbereitet sie hatten einfach kein Bargeld und alles, das ganze Geld, was sie in Russland hatten, sie konnten das einfach nicht bekommen, weil es gibt einfach keinen Weg, SWIFT ist abgeschlossen, also ist abgesperrt. Ein Freund von mir, der in Rostov wohnt, mein bester Freund sozusagen, der gerade in Russland ist, der hat mir gesagt, also der wusste nicht, was er machen soll. Und dann sind die ganzen Plakaten so mit diesen Z-Buchstaben. Also es gibt so dieses Z auf der russischen Armee. Und das sieht er halt auf den Straßen und das bricht ihm halt einfach das Herz. Und als er die erste Plakate gesehen hat, das war jetzt vor 2 Wochen, der meinte halt zu mir, ich kann nicht. Das ist halt, das ist die Hälfte des Kreuzes. Ich kann das nicht jeden Tag sehen. Ich muss irgendwie weg. Und jetzt kann er nicht.
Das Z, das steht für, dafür,
dass... Z steht einfach auf den russischen Panzern, das ist so ein Merkmal, genau. Okay, das sind halt russische Armee. So. Es gibt Z, V und O, und das ist halt einmal für den südlichen Front, für den nördlichen Front und für den ostlichen Front. Genau. Und das sind halt die Merkmale und bei den Ukrainern ist es normalerweise so ein gelben Band irgendwo, entweder auf dem Panzer oder halt auf der Hand, wenn das ein Soldat ist. Genau, und wenn er das sieht, der will irgendwie Russland verlassen, aber wie macht er das jetzt? Es gibt keine Flugzeuge, der kann kein Konto eröffnen, der kann kein Geld mitnehmen. Und ich finde, das sind halt Leute, die... Das sind die wenigen, die trotz Propaganda unterscheiden konnten, wo gut und böse ist. Mhm. Und das sind junge Menschen, das sind talentierte Menschen, das sind aktive Menschen, die einfach diesen also dieses Land, was halt von Putin regiert wird, die wollen den einfach verlassen, die wollen den einfach loswerden und sie haben einfach keine Möglichkeiten. Und das finde ich so traurig, dass den Leuten einfach die Heimat geklaut wurde und sie finden jetzt einfach keinen anderen Ort, weil sie einfach fucking Russen sind. Und weil du Russe bist, wird dir halt nicht mal ein Konto eröffnet in einer Bank. Das finde ich heftig.
Ich wollte auch gerade sagen. Ich dachte noch, geil, tough.
Genau, das, ich würde mich total freuen, wenn jetzt europäische Politik halt vielleicht dann auch ein bisschen Herz hätte, auch für Leute, die jetzt auch nicht nur aus der Ukraine fliegen, sondern auch aus Russland. Genau, und vielleicht, dass da halt Schritte gemacht werden, dass die Leute dann auch irgendwie Möglichkeiten haben, so irgendwie runterzukommen. Weil momentan ist es, man versucht, also die Leute sind einfach gedrängt auf illegale Art und Weise halt die Grenze zu, also genau, also in die anderen Länder kommen und irgendwie so irgendwo runterkommen. So, und das soll nicht sein, ja.
Dann fühlt sich das wie so eine Art Generalisierung an, weil du gerade meintest, so sie können keine Konten eröffnen, einfach nur weil sie russisch sind.
Ja, genau. Also selbst die jetzt in Europa sind, das merke ich auf mir. Also ich kann nachvollziehen, warum das so ist. Ich finde, es gibt, ich höre das nicht in der Rhetorik, dass in diese Richtung überhaupt irgendwelche Schritte gemacht werden, obwohl das jetzt so rund 300.000 Russen halt das Land verlassen haben. Und wer weiß, wer noch jetzt die Koffer packt. Also in meinem Freundeskreis sind es schon einige.
Ja, also ja, auch wenn man es verstehen kann, das ist natürlich, tut ja für einen selber trotzdem weh.
Also man will den irgendwie helfen.
Zusammenfassen. Oder wenn man es nachvollziehen, weil du ja gerade gesagt hast, du kannst es zwar nachvollziehen, aber das ändert ja nichts daran, dass
das trotzdem. Ja, mein Schulkamerad hat mich angerufen und meinte halt, Serge, kann ich deine Adresse haben, weil, genau, der wollte halt ein Konto eröffnen von irgendeinem internationaler Bank und genau, und hat mich nach Adresse gefragt, ob ich halt den Konto bekommen könnte und genau, und ihm dann das irgendwie abfotografiere oder weiß ich. So, und genau. Weil sonst geht nicht, dann muss er halt irgendwie die Wege suchen. Und ich finde halt total schlimm, dass man halt in diese Situation gedrängt wird.
Wie bringen wir das jetzt irgendwie zu einem halbwegs
runden, ich weiß nicht, das war super spannend zu erzählen. Das ist auch so heavy Zeug, glaube ich, das anzuhören. Ich bin total dankbar, dass ich hier sein darf und dürfte und darf. Und genau. Das sind so kleine Puzzleteile, die vielleicht den Leuten irgendwie helfen, so einen Einblick zu haben, so in das, was passiert. So. Ja. Weil irgendwie, wenn man Massenmedien anschaut, das ist ja nicht immer so. Also man kriegt zwar das Gefühl, man kennt sich mit der Situation aus, aber es gibt so viele Facetten, es gibt so viele einfach so viele Schichten und Levels von den Problematik hinter einem Krieg, an die man halt einfach gar nicht denkt. So.
Genau, und also deswegen vielen, vielen Dank, dass du da heute hier mit uns drüber geredet hast, weil, wie du schon sagtest, so hinter diesen großen Berichterstattungen, da stehen halt zigtausende Einzelschicksale und danke, dass du deines da ein bisschen geschildert hast.
Das ist schon, also man darf jetzt sich nicht irgendwie runterziehen lassen. So, man muss irgendwie auch Kraft haben, sich das Leben zu genießen, trotz dem Ganzen. So, also man muss Kraft haben, das irgendwie was dagegen zu machen und was für die Leute zu machen, aber man muss auch nicht vergessen, dass wir nur ein Leben haben und dass wir es genießen sollen.
Ich glaube, wir können es jetzt nicht so richtig abschließen oder abrunden oder so. Und würde sagen, wir sagen einfach an dieser Stelle Tschüss.